So, wir stehen also immer noch bei diesem Punkt, wie ist das mit dem Zugleichdenken? Ich glaube, ich hatte beim letzten Mal schon meine Veranschaulichung für dieses Zugleich angesprochen, dass wir ja eine kurze Melodie im Kopf haben können und dass man hier das Nacheinander gleichzeitig im Kopf hat. Also Sie haben nicht einzelne Töne im Kopf, sondern Sie haben eine Tonfolge im Kopf, aber die Tonfolge als Folge, nicht als Akkord. Und das scheint mir schon eine Annäherung zu sein. Die übliche Annäherung, die kennen wir alle, das ist immer also der Kreis, der da gemalt wird, und dass man sagt, das ist von dort her, von jeder Punkt hier, wo der weiter von dem weg ist als der, aber alle sind gleich weit weg von der Mitte. Das ist so der klassische Versuch, wobei man eben absehen muss davon, dass dann der in der Mitte doch mit den Augen sich bewegen muss, um das zu sehen. Nicht? Deswegen gibt es kein wirklich gleiches Bild davon. Hier ist zwar der Abstand gleich, aber zugleich muss er sich doch bewegen. Während mir scheint bei diesem Bild, dass wir eine Tonfolge im Kopf haben können, dass wir dort wirklich ein Nacheinander zugleich im Kopf haben, sodass es ein Stück näher an dem dran liegt, wenn eben Boetius sagt, der behandelt das nämlich schon in seinem letzten Buch von der Consolatio, dass Gott eben nicht vorausweiß, so sieht das für uns aus, sondern eben sieht, was wir tun in diesem stehenden Jetzt. Unser Jetzt ist immer eins, was vergeht. Unser Jetzt hat auch eine gewisse Länge. Das kann man ja experimentell ausproben. Man kann zwei Stiche immer schneller hintereinander geben, bis der Mensch das nur noch als einen Stich wahrnimmt. Und dann merken wir, dass wir da jetzt einen Abstand nicht mehr schaffen, den andere Lebewesen dann vielleicht noch haben. Also das kann man feststellen, was so physiologisch unser Jetzt-Begriff ist. Das kann man feststellen. Aber dass wir normalerweise ist unser Jetzt auch immer schon etwas Ausgedehntes und nicht einfach bloß die Linie, die es eigentlich gar nicht gibt, weil das eine noch nicht ist und das andere schon nicht mehr. Sonst hat schon eine gewisse Ausdehnung. Aber das könnte man dann immer noch so als Unschärfe oder Schlamperei bezeichnen. Während ich meine, dass man bei diesem Bild der gewussten Melodie ganz deutlich ein Zugleich von nacheinander hat. Und dass man das, deswegen hilft mir das ein Stück mehr nochmal zu denken, was heißt Gott sieht voraus. Dass das, was für mich noch vor mir liegt und was ich deswegen nicht kenne, dass er das eben sieht. Dann kam ja nur der zweite Punkt, dass Gott nicht einer ist, der was sieht, weil er alles nur erschafft, er sieht und nicht also etwa nachträglich sieht. Das war ja dieser Einwand von einer Reihe von Metaphysikern, wo ich sage, das muss man nicht mitmachen, sondern ich kann ja eben sagen, zur wirklichen Fülle dessen, was man kann, gehört eben genau auch nochmal dieses sich überraschen lassen. Das Medium gehört nochmal mit zum Aktiv, um es so auszudrücken. Richtig ausgeschlossen ist nur das eigentliche Passiv, aber nicht das Medium, dass das hingehört. Und dann gäbe es das, diese Wahrnehmung Gottes, sodass wir, die Leute, die an Gott glauben, also in diesen drei Religionen, ja auch glauben, dass sie wirklich die Freude Gottes sein können. Dass er also hier etwas bekommt, was immer jetzt sich da Metaphysiker darunter vorstellt. Ne? Dass das hier mit hingehört, dass das nicht bei aller letzter Unberührbarkeit, die da nochmal hingehört, dass das hier wirklich gegeben ist. Ich habe noch was, ich darf gerade noch was zwischendurch einschieben. Wahrscheinlich kommt's ja, ist es für Sie gar kein Punkt, aber vielleicht für irgendwen, den Sie kennen. Es wird am, wo ist es das Datum? Ist am 4. und am 5. Juli gibt es wieder in Paderborn dann inzwischen die vierte oder fünfte Tagung dieses Kreises von christlichen Philosophen, wo es immer um Clive Staples Lewis und Joseph Pieper geht. Und in diesem Jahr geht es um, da heißt der, das Thema christliche Philosophie, Fragezeichen. Wollte ich nur sagen, weil einer interessiert es vielleicht und andere wollen, man kann sich also anmelden, man kann das aufrufen in der, im Internet. Derjenige, der das veranstaltet, ist der Professor Wald, der Herausgeber der Pieper-Werke auch, und der ist Professor an der Theologischen Fakultät in Paderborn, und dort kann man eben bei der, die kann man ja aufrufen, und dort kann man sich anmelden, wenn man will. Ich selbst selber werde den ersten Vortrag halten. Das ist dann am Freitag um 15.30 Uhr, Christliches Philosophie und Fragezeichen. Dann kommt dann noch dann redet abends, das ist immer ein Publikumsvortrag, den macht diesmal Berthold Wald selber, Denken im Licht des Glaubens, Intellektualität und Katholizität bei Josef Pieper. Dann kommt Koritensky, vielleicht ist er ein von Ihnen bekannt oder ein Begriff, der redet, das ist dann der Samstag früh, über Renaissance der Tradition, Josef Pieper und McIntyre. Dann kommt Gerl Falkowitz um 11 und spricht über Philosophie in Zustimmung oder Ablehnung der Welt zum Anstoß der Offenbarung, Josef Pieper versus Emil Cioran. Das sind die beiden dort Dinge. Und dann nachmittags Till Kinzel, philosophische Schriftstellerei, Lewis und Pieper über das Verhältnis von philosophischer Erkenntnis und literarischer Darstellung. Es gibt dann noch ein Impulsreferat von Dr. Hähnel, den ich nicht kenne. Das ist ein Doktorand, also offenbar ein Schüler und Assistent von Kollegen Wald. Katholische Intellektualität, Fragezeichen, zum philosophischen Anspruch. Es kommt darauf an, wie man Intellektuelle definiert. Nicht? Mir gefällt an sich ganz gut die Definition, Intellektuelle sind Leute, die charakterlich ihrer Begabung nicht gewachsen sind. Aber vielleicht sollte man es doch freundlicher sagen, wie man es nimmt. Das wäre also nochmal so eine Möglichkeit, das da irgendwo anzusiedeln. Dann machen wir mit unserem Text also jetzt weiter. Also die Sache, wie geht das hier? Wie kann ich also haben oder was heißt Finitum Capax Infiniti? Wo er sagt, das geht eben eigentlich nur in der Form, dass hier Hingabe hingehört. Hingabe in diesem selbstvergessenen sich auftun für, dass das eigentlich nur möglich ist, dass er herauskommt, denn er sagt, in der klassischen Philosophie ist alles eigentlich immer nur in der dritten Person. Immer nur er und sie. Und von dort her gibt es auch keine wirkliche Entgegensetzung, denn er, sie, das ist eigentlich irgendwie alles so dasselbe von außen betrachtet. Während von innen betrachtet gibt es ja nichts Verschiedeneres als ich und du. Gerade natürlich auf einer Basis der Gleichheit, die gegeben sein muss, damit es überhaupt ein Gegenüber geben kann. Das ist richtig, man kann nicht einen Stein im eigentlichen Sinn, nur im übertragenen Sinn, als ein Gegenüber haben. Buber versucht das ja in seinem Du-Buch, das auch für den Schimmel durchzuführen und für den Baum, aber das geht natürlich nur in Grenzen, das ist ihm auch sehr bewusst. Klar, wenn sich ein Künstler einer Wirklichkeit zuneigt, bei Guardini war das Beispiel immer ein Gedicht über die Buche von Mörike, nicht, dass er sagt, da ist hier so unmittelbar ein Gegenüber, ein Begegnen da. Aber natürlich reicht etwas, was nicht selber Person ist, nicht ganz an ein wirkliches, echtes Gegenüber sein. Nein, das kann man kann ein ganzes Stück hineinstecken, aber es geht nicht wirklich unmittelbar. Und darum aber geht es genau hier, dass ich also eine Beziehung, ein wirkliches Gegenüber aufbauen muss. Das muss sein. Dass das hier gelingt, also Wesen, sagt er, Wesen ist der Begriff, unter dem sich die Welt der Gegenstände ordnet, das Allgemeine, das alles Einzelne unter sich befasst, während im wirklichen Gegenüber die Sache eben anders aussieht. Da habe ich mit dieser Fremdheit zu tun, die hier begegnet, und das ist dann eine neue Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit ist jetzt bestimmt, meine ich, durch unsere Erfahrungen. Ich denke auch, dass man das so ansetzen muss. Also gegenüber Kant, der sagt, der Raum ist die innere Vorstellungsart des Nebeneinanders der Dinge und die Zeit ist so unsere innere Struktur des Nacheinanders, dass man sich fragen kann, wo kommt das eigentlich her? Und ich behaupte, es kommt genau aus diesem personalen Gegenüber her. Also Raum gibt es, weil eben ich nicht du ist, sondern vor dem Du, gegenüber dem Du steht. Genauer gesagt, ein Du des anderen ist. Ich behaupte sogar, dass das ja der Vorrang ist. Also dass wir gar nicht erstmal ein Ich sind und dann ist der andere ein anderes Ich. Das ist ja an sich so die Formel Alter Ego, wie sie in der Antike da ist. Sondern dass ich sagen muss, ich fange eigentlich an als ein Du. Das kann man missverstehen, als ich das mal so auch von der Gruppe, so von Scholastikern, der Kollege Seidel hat dann gesagt, das ist ja fürchterlich, wie kann man so ein Zeug reden, das wissen wir nun doch wirklich, dass ich ein Ich bin und nicht ein Du, nicht? Sag ja, Kollege, das weiß ich schon auch, also ich will nur gerade sagen, was ist die Lebensgestalt von Ich? Also die wirklich gelebte Form und überhaupt nicht die gelebte Form von Ich ist erstmal, dass man jemandes Du ist, schlägt die Augen auf und jemand sagt, ja, willkommen. Also man erfährt sich erstmal als das Du eines anderen. Nicht wir haben den ersten Blick getan, sondern wir haben uns angenommen, bedroht oder sonst wie in gewisser Weise eben angenommen erfahren in dieser Form, also als ein Du. Die erste Gestalt von Ich, deswegen heißt meine Formel für das Ich heißt so, also ich entdecke mich als Du und antworte mit Du. Und das Ich kommt ja in vielen Sprachen auch gar nicht vor, steckt nur in der Endung. Tiamo. Es steckt also nur im O drin und ist gar nicht sichtbar. Und erst dann komme ich hinterher, das geht also nicht darum, dass weil ich vorher nicht wüsste, dass ich ein Ich wäre. Das soll ja so gewesen sein, dass also der Fichte einen Sekt aufgemacht hat, als sein Sohn also das erste Mal Ich gesagt hat oder so. Nicht? Das finde ich nicht so dramatisch, sondern es ist einfach in sich problematisch mit dem Ich. Wie soll das ein Kind kapieren? Jeder sagt Ich. Wie soll ich das denn zuteilen? Nicht? Jeder sagt zu jedem Du, jeder sagt zu jedem Ich. Das ist ja wirklich schrecklich. Während Name ist natürlich klar. Also beredet man sich erstmal von sich selber auch mit dem Namen. Denn dann ist klar, wer das ist. Denn ich, das hört man, das sagte Papa zur Mama und umgekehrt auch und die Oma und die Tanten, dauernd wird ich und du gesagt, das kann ja nichts taugen. Also fängt man deswegen natürlich mit dem Namen an, das ist völlig klar. Aber das heißt nicht, dass man kein Ich-Bewusstsein hätte. Nicht? Sondern das weiß man sehr wohl. Und von diesem Ich-Bewusstsein behaupte ich, dass es ursprünglich das Bewusstsein eines, man kann sich ja so helfen, so habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, wenn einer unbedingt an der ersten Person festhalten will, dann wäre es aber eben nicht der Nominativ, sondern der Akkusativ. Mich. Das ist das Erste. C'est moi. That's me. Ne? Dass es erstmal in der Form auftaucht, weil nicht ich der Mittelpunkt der Welt bin und der Erste, der geredet hat, sondern ich bin angeredet. Ich bin angeredet und angeschaut. So geht's los. Nicht, dass das wirklich hineingehört, und so, dass ich also nicht in der Mitte der Welt stehe, sondern dass ich zwar insofern mit bin, weil ich gemeint bin. Und ich bin der gemeint ist. Also der Pfeil steckt dann im Schwarzen der Scheibe, nämlich in mir oder so. Das ist schon wahr. Nicht? Aber ich bin nicht in dem Sinn jetzt das Erste wie das erwachsene Ich, das von sich aus jetzt anfängt zu verteilen. Oder so, sondern ich bin der erstmal ermächtigt oder angerufen ist. Und in diesem viel strikteren Sinn möchte ich den Begriff verstehen, dass das Ich nur am Du zum Ich wird. Also das, so, normalerweise klingt das immer noch so, als ginge es doch mit dem Ich los. Während es eben nicht mit dem Ich losgeht, sondern mit dem Mich. Ob man dann so drauf rumreiten muss, wie wir sehen, wenn wir über Levinas reden werden, der dann so stark macht, dass es der Akkusativ Akkusativ heißt, das heißt Anklagefall. Und gleich beschuldigt oder so. Nicht? Das ist nochmal eine andere Sache, da kann man dann schon drüber reden. Aber dass es jedenfalls mit dem vierten Fall losgeht eigentlich, mit dem Mich und nicht mit dem Ich, das halte ich schon für wichtig. Und dann ist mir statt mich tatsächlich lieber zu sagen, ich fange an als jemandes Du, dass das eigentlich besteht. Und dieses Gegenüber sein, das ist für mich der Ursprung von Sinn für Räumlichkeit. Dass das jetzt in so einer eigentümlichen Sinnenhaftigkeit uns hier begegnet, das kann ich natürlich nicht deduzieren. So wie das so der deutsche Idealismus gemeint hat, sie könnten eigentlich alles irgendwie ableiten von irgendwoher. Das kann ich nicht. Aber ich sehe, dass das zurückführt, dass offenbar der Kern von all dem, die Bedingung der Möglichkeit, das heißt ja transzendentalphilosophisch fragen, nicht? Nach den Bedingungen der Möglichkeit, die Bedingungen dafür, dass sowas überhaupt möglich ist, behaupte ich, ist das Gegenüber von. So dass es eine Freiheit gar nicht gibt, sondern dass Freiheit wirklich immer dafür da ist, dass sie eben andere Freiheit anerkannt, sich anderer Freiheit anvertraut, sich von dort her beurteilt sieht und selber beurteilt und den anderen auch ermächtigt dazu zum Urteil, dass das hingehört. Versprechen geben, wollen, also auf all diesen Geschichten, dass das wirklich gegeben ist. Bitte.
Also von meiner Erfahrung her, bin ich überzeugt und weiß, ja, der einzige Ich bin da, ist Gott.
Ja, eben.
Der einzige Ich, ja, ja, der wirklich Ich bin. Und alles, was ich, Thomas Heimer, bin, dieses Ich,
ja,
kommt von ihm
her. Kommt von ihm her. Ja, eben.
Und in ihm,
so ist es, ja. Eben kann es nicht gehen. Und das wird natürlich nicht so deutlich jetzt bei dem Ich, mit dem, wie verhält sich das eine Ich zum anderen Ich? Das ist ja bis zum späten Fichte und zum spätesten Fichte dann schwierig. Er versucht das ja so zu lösen, dass er sagt, ich bin eigentlich nicht das Ich, sondern ich bin das Bild des Ich. Und das radikalisiert er aber so durch, dass ich praktisch verschwinde. Also das, meine ich, sei schon dann an Fichte nochmal zu kritisieren. Denn was ist ein Bild? Wir dürfen jetzt bei Bild nicht an was Gemaltes denken und schon gar nicht an Leinwand oder Rahmen oder so, sondern Bild wäre hier wirklich nur, was im Spiegel da ist und nur so lange da ist, wie ich davor stehe und das halte. Und ich meine jetzt auch nicht das Spiegelglas und auch nicht das Silber dahinter, sondern eben nur dieses Phänomen. Und das ist aber zu wenig, weil ich ja wirklich von Gott selber gewollt bin. Ich bin nicht bloß ein Bild. Seiner Bild ist ein wichtiger Ausdruck, eben Bild, nicht eben Bild, da haben wir schon wiederholt darüber gesprochen, Bild, aber Bild ist eben irgendwie noch instrumentalisierend. Aber jetzt wirklich sagen, es ist das Gegenüber, dann trifft das der Bildbegriff nicht eigentlich und dieses Du wäre das Entscheidende. Und das, glaube ich, hat der Cusano dann besser, wenn er sagen kann, er nimmt das aus dem Non Aliud heraus, nicht? Weil er das ja brauchen kann für alles. Nun aliud est nun aliud quam nun aliud. Das sagt er für Gott in seiner Dreieinigkeit. Gott definiert sich dadurch selber. Gott ist nun aliud est nun aliud quam nun aliud. Während wir sind, da muss ich sagen, ich bin nun aliud als ich. Und dann habe ich das Ich zwar drinnen, aber ich habe es eben von Gnaden des Nun Aliud her. Also so wird das hier versucht, das anzugehen. Das Problem ist, dass ich eben tatsächlich erst ein Wort für äußerste Ursprünglichkeit ist eigentlich. Und von dort her ist eben die Frage, stimme ich Ihnen völlig zu, eigentlich ist das eine Gottesrede zu sagen, ich bin. Und das ist ja ganz wichtig, dass im Neuen Testament Jesus das so oft sagt mit Ich Bin. Und danach ist das Johannesevangelium ja komponiert mit den sieben Ich Bin, die da so durchgeführt werden, wo er das benennt und nimmt natürlich genau dieses Ich Bin Gottes auf. Dort
das ist auch wieder so ein bisschen das Problem mit den Einzelnen und dem, wie hängt alles wieder zusammen, so wie vorher mit der Melodie und dem Akkord.
Genauso. Ja, ja. Es taucht immer wieder auf.
Einerseits nimmt man sich wichtig und hat auch ethische, ja, Verantwortung und so. Andererseits,
ja,
finde ich auch sehr schön, was er sagt.
Ja, eben, ich bin so ein...
Gehört ihm,
genauso. Aber man ist eben, das werden wir sehen, das ist vor allem Thema von Levinas, dass er so das Gefühl hat, dass bei den Christen der andere zu sehr untergeht. Das werden wir dann bereden müssen. Während ich dem ja dadurch gegensteuere, dass ich sage, ich gehe mit Gott auf den anderen zu. Dann ist er auch Ziel. Während so nach klassischem Verständnis ist es so, Gott und ich und der andere so dazwischen. Und dann kommt er nicht richtig zum Zuge, dann ist er so eine Durchgangsstation. Also das ist das, was Levinas fürchtet, dass das bei den Christen herauskommt.
Der entscheidende Sprung in der Begegnung mit Gott ist, ja, ja, ganz erfahren, ja, dass der Ich bin da in mir ist, weil ich sein Tempel bin.
So ist es.
Dort, wo ich, Thomas Heimer, bin, ja, in mir, hat er, ja, seine Wohnung aufgeschlagen, ja, und ich wohne in ihm. Also, ja, ich kann ihn auch nur dort werden, wo ich bin.
Ja, ja, ne, es gibt schon, ich würde schon beides zusammen sagen. Guardini spricht ja von den Daseinspolen, Höhe und Innen. Und nimmt damit ein berühmtes Augustinuswort auf. Gott ist höher als mein Höchstes und innerer als mein Innerstes. Wohlgemerkt, er ist nicht mein Innerstes. Er ist innerer als mein Innerstes. Superior summo et intimior intimo. Interior intimo. es nochmal inner, weil das andere gibt es auch, dass die Leute so rumlaufen und sagen, nein, ich bin noch nicht ganz und gar geschaffen aus nichts, sondern ich habe einen ungeschaffenen Kern. Sag ich, nichts hast du ungeschaffenen Kern. Du hast gar keinen Kern, sondern der ist genau leer. Und da, der ist so leer für die normalen Leute, wie der Tempel Israels leer war, weil nämlich Gott da drin ist, nur sieht man da nichts. Sondern das ist genau deswegen nicht mein Innerstes, sondern Interior Intimo. Also höher als mein Höchstes und zugleich innerer als mein Innerstes. Wir kommen auch nach innen an eine Grenze. Und da, Guardini zitiert dann immer dieses eine Buch, Kim, glaube ich, heißt das, also so von dem Engländer da mit seinem If oder so, diesen Gedichten, der immer, dieser, wie heißt der jetzt schnell noch, fällt mir gleich schon wieder ein, wenn er Ihnen nicht einfällt, also dieser englische Schriftsteller, der vor allen Dingen über Indien und so immer schreibt oder so. Kipling. Und Kipling lässt in einem Ding, da steht also der Kim da und sagt so, Kim. Und neben ihm steht so ein alter Inder und sagt, ja, mach nur, habe ich auch schon probiert, du wirst es nicht schaffen. Also wirklich bei sich dann in der Mitte anzukommen oder so, nicht? Denn wir kommen nochmal auch innen an der Grenze.
Wie ist dann, wo ist dann sozusagen nochmal die Seele? Weil der Ignatius sagt ja auch, ich habe jetzt vor kurzem versucht, so eine Woche Exerzitien, ja? Und dann heißt es ja immer, er hat gesagt, um deine Seele zu retten, also um Gott preisen und Dinge.
Ja.
Und dann heißt es immer, um seine Seele zu retten, soll der Mensch das machen. Ja, vor was?
Ja, eben.
Was soll er sie retten und wo ist sie jetzt denn? Ja. Gerade wenn sie innen, finde ich sie nicht.
So ist es. Da finde ich, ist die Formel, die habe ich tatsächlich beim Hofmannsthal gefunden, wo er sagt, wo ist dein Selbst in der tiefsten Bezauberung, die du erlitten hast.
Ja, ist das Selbst die Seele?
Also das heißt, dass, so würde ich sagen, also und ist eben dieses Ausgerichtetsein auf. So, wie der Mensch nur ganz sein kann, wenn er ganz Auge und Ohr ist. Wir werden nicht ganz, wenn wir eine Kugel sind, denn da fehlen uns die Ecken und Kanten. Und wir werden nicht ganz, wenn wir ein Kubus sind, denn da fehlen uns die Rundung. Aber wenn wir ganz Auge und Ohr sind, dann können wir ganz sein, weil wir dann nicht bei uns sind, sondern ganz auf jemand oder etwas hin. Denn wir sind eine Richtung. Und das sagt das Wort Du, würde jetzt der Buber wieder sagen. Du ist die Empfangung. Und weil, sagt er, fugenlos füllt das Du den Himmelskreis, also ich bin unabgelenkt. Dann haben wir das Hebräische ganz, was Tamtamim heißt. Gegenteil, nicht unvollständig, wie bei den Griechen, sondern unabgelenkt, unzerstreut. Und das ist Tamtamim. Und das ist das Hebräische Denken von Ganzheit. Wenn Gott zu Abraham sagt, geh einher von mir und sei ganz. Ne? Dann ist das gemeint, dieses unabgelenkt, ausgerichtet sein auf. Und Buber Rosenzweig übersetzt man an einer Stelle, wie lang will euer Geist noch auf euer Herz noch auf zwei Ästen hüpfen. Nicht? Also, dass wir uns wirklich sammeln. Bei Jesus heißt es, du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Oder man kann überhaupt nicht zwei Leuten dienen oder so. Nicht? Also man kann wirklich nur auf einen zugehen. Nicht? Das ist das, was gemeint ist. Und das wäre also die Form für die Räumlichkeit. Ich bin eigentlich von mir aus weg auf, so würde ich auch Sexualität definieren, als die Einladung zum Nicht-Ich, zum Sich-Verlassen, indem man sich auf jemanden verlässt. Aber man kann sich auf jemanden nur verlassen, wenn man sich verlässt. Wer bei sich bleibt, kann sich nicht auf jemanden verlassen. Dass das also dahin gehören würde, das wäre also die Dimension der Räumlichkeit. Und die Zeit kommt von dort her hinein, dass das Denken eben nicht zeitlos, räumlos einfach darum denkt. Das ist das, was wir eben dann da ausführlich besprechen müssen, wenn wir nächstes Mal also dann direkt dran gehen an die Sache mit dem Stern der Erlösung. Dass er dann sagt, es geht um die Zeit und um die Sprachformen. Also Zeit heißt, solange der eine redet, hört der andere zu und dann muss der Rede aufhören, damit der andere antworten kann und muss jetzt dem zuhören. Also das Nacheinander kommt genau aus diesem gegenseitigen Miteinander. Das steckt unmittelbar drin und das haben sie in so Ausdrücken, dass wir das Nach ja auch doppelt benutzen. Wir werden das hören, wenn der Levinas sagt, seine Philosophie könnte man auf den Satz bringen, après vous, dann haben sie ja genau dieses Nach drin. Was hier jetzt ja nicht gemeint ist, also einfach zeitlich, sondern gemeint ist es in der Qualität und in der Form, aber es hängt bezeichnenderweise, ist das der Ausdruck, der da drin steckt. dass also zuerst mir der begegnet kommt und ich komme an zweiter Stelle oder wie immer man das ausdrückt. Und das nur so sich Erkennen vollzieht, zum Beispiel. Erkennen ist doch den Leuten so wichtig, der ganzen Philosophie, um jetzt da im Sinn von Rosenzweig zu reden. Was heißt aber Erkennen? Erkennen heißt doch, wenn man es mal ganz brutal ausdrückt, gehorchen. Denn wenn Sie erkennen wollen, wie Sie es gern möchten, haben Sie gar nicht erkannt, sondern da haben Sie sich was ausgedacht, wie bei Tagträumen. Das ist eine Illusion. Wenn Sie wirklich was erkennen, müssen Sie erkennen, was ist. Und zwar umso besser erkennen Sie, je weniger Sie da jetzt selber was dabei tragen oder das verändern oder verschieben oder so, sondern dass Sie da dieser Wirklichkeit gerecht werden, dass Sie sie aus diese Wirklichkeit ausdrücken. Das heißt, es ist schlechthin Ihr Gehorsam erkennen. Obwohl die Leute natürlich, ja, wir alle nicht gern gehorchen, einfach so, nicht? Aber das ist unmittelbar hier gegeben, anders ist gar nicht zur Wirklichkeit zu kommen. Und dann wäre der zweite Gedanke, sich jetzt zu fragen, wie ist das rangiert, also was ist eigentlich das Höchste, erkennen oder wollen? Das ist ein Punkt, wo man sich zum Beispiel mit dem Kollegen Puntel streiten kann, der so mit dem Erkennen hat. Ne? Wo man sagen kann, natürlich, ich muss etwas erkennen, um es zu tun, und das Erkennen ist sehr hoch, aber in der klassischen Lehre und Tradition, wo das Erkennen, also im Griechischen, so hoch ist, haben sie es bei Thomas andersrum, dass er sagt, nein, quod nos ist das Gute wichtiger als das Erkennen. Denn wenn ich das Gute erkenne, bringt mich das nicht in den Himmel, um es mal so fromm auszudrücken, sondern dafür muss ich es tun. Wenn ich das Richtige erkenne, es aber nicht tue, dann habe ich nichts davon. Sodass das Erkennen, so sehr es also vorrangig ist vor dem Wollen und bei den Griechen das Höchste ist mit den Noesis Noesios, geht es hier ums Handeln. Rosenzweig sagt, ins Leben. Dass das also jetzt getan werden muss. Und das schreibt dann auch der Thomas, genau wie es der Meister Eckhart dann hinterher sagt, auch wenn ich in der höchsten Meditation bin, wenn da einer kommt und der braucht was, ein Süpplein, dann muss ich meine Meditation abbrechen und dem das Süpplein machen. Das ist das, was also auch die intellektualistische, thomanische, also dominikanische Richtung sagt. So sehr die sonst mit dem Erkennen haben oder so, nein, das Erkennen steht nun mal in diesem Dienst für uns jedenfalls des Guten. Und Plato hat das auch so gesagt, dass das Allerhöchste, was er immer sagt, ist das Gute. Das kann sich dann zeigen in der Schönheit, aber gegen Ekenates Usias, jenseits der Seiendheit, ist das Gut.
Also in der Praxis ganz garantiert so, aber das Gute ist ja auch gleichzeitig.
Ist denn nicht
auf der anderen Seite wieder jetzt vielleicht ein bisschen abstrakter das Gute auch schon als Sein?
Ja, nein.
Ist es nicht immer schon und ist dadurch nicht das Tun so wieder ein bisschen nicht?
Nee, das war nur für uns. Quod nos, hat er auch gesagt. Ja. Ne? Das stimmt. Nein. Sondern mir geht es darum, jetzt nicht um unser Tun. Das war ein Nebenbeispiel. Schönen Dank für die Klärung. Also ich wollte nicht sagen, dass es ums Handeln geht, sondern ums Sein geht. Aber jetzt im Sein geht es bei den Griechen in erster Linie ums Erkennen. Also ganz scharf sagt das ja Meister Eckhart, der verabschiedet sich von dem Sein des Thomas und sagt, Gott ist erstmal Erkennen. Er ist, weil er erkennt, nicht er erkennt, weil er ist. Also in dieser Schärfe ist das dort formuliert und da stecken auch so meine Vorbehalte gegenüber Meister Eckhart drin, der für viele also die absolute Spitze ist oder so, ne? Dass ich hier sage, wo taucht diese Dimension auf, die kann man natürlich auch finden, aber zwischendurch klingt es anders. Also, was ist das Sein eigentlich? Ist das Sein eigentlich Wahrheit oder ist das Sein eigentlich Gutheit? Na, der Plato, das Gute. Hinter der Seiendheit, diese Gefühle, das meine ich auch, das wäre auch zu denken bei dem, was Gottheit heißt oder so, das schlechthin Gute. Und das schlechthin Gute ist natürlich nicht das, was man erstreben kann, da sind wir wieder bei den ollen Griechen, weil die nicht anders konnten, sondern das schlechthin Gute ist natürlich, kann man jetzt sagen mit Kant, ein guter Wille. Das heißt also, es ist die Güte. Das eigentlich Gute ist nicht ein Gut, das ich haben kann oder will, sondern das eigentlich Höchste ist die Güte, die Liebe, die deswegen nicht gehabt werden kann, sondern die man nur versuchen kann zu vollziehen. Ne? Dass das also dorthin gehört. Das Erkennen, das ist eben eine Sache, und dann sagen die Leute noch, Wissen ist Macht oder so, da bin ich nochmal in so einem Extrafeld. Wenn es eigentlich um diese Begegnung mit dem Guten geht, und das Gute ist nicht das, was ich haben will, das höchste Gut, wie wir immer sagen, so in der christlichen Tradition auch, finde ich eben nicht richtig. Das müsste nicht höchstes Gut heißen, sondern eben ist die höchste Güte. Das Bonum definiert Aristoteles als das, was alle wollen. Und ich tue da schon einen Schritt dazu und sage dann so von Kant her, das Gute ist das, was gesollt sein soll. Also von das Gute ist, wenn das alle wollen. Das Wollen reicht mir noch nicht. Sondern das Wollen muss ja gerechtfertigt werden. Also Gut ist nicht einfach das, was alle wollen, sondern Gut ist das, was alle zu Recht wollen, oder um es so auszudrücken. Also was die wollen sollen. Und dann habe ich genau also diesen Kern jetzt drin, dass er die eigentliche Gutsein ist dann tatsächlich die Güte. Wir haben kein Wort dafür, das ist der Jammer. Weil Güte klingt gleich so herablassend oder so milde oder sanft oder so, das ist kein glückliches Wort. Nur, was haben wir stattdessen? Nicht, das müssen wir uns klar machen, dass uns da das richtige Wort fehlt. Das klingt zu abstrakt oder eben zu sehr so nach Caritas oder was weiß ich, wo nehme ich ein Wort her für das, was eben nicht bloß gewollt wird, sondern auch gesollt wird und was wir auch in unserem Innersten am eigentlichsten wollen oder so, aber zu Recht wollen und auch wissen, dass wir das wollen sollen oder so und das alles mit drin steckt. Dafür haben wir kein Wort.
Das Vorteil an Güte ist, dass es nicht nur aufs Aktive oder aufs
Passive. Das ist gemeint
also, eben. Ja, ja. Insofern passt es schon ganz gut.
Es passt schon,
etwas
ja.
Ist, was erstmal hergestellt werden
ja. Nur ist es bei uns eben so besetzt. Also wir haben, wenn ich recht sehe, haben wir doch, ich weiß nicht, wie Sie es empfinden, ich sehe zwei lexikalische Bedeutungen. Das eine heißt Güte, also Gutherzigkeit, um es so auszudrücken. Ne? Und das andere heißt dann noch die Qualität, also so die Güte eines Negerns oder so etwas, so ähnlich wie das nochmal auftaucht, also als Wort für Gutheit. Gutheit ist aber nun ganz typisch so ein abstrakter Begriff, den Philosophen bilden, den verwenden wir im Alltag nicht. Wir reden im Alltag nicht von der Gutheit von was. Ne? Also das meine ich damit. Wir haben kein Wort für eigentliche Gutheit, denn die Wort Güte, die wir hätten, ist besetzt durch diese beiden Möglichkeiten, einmal als Qualität irgendwie in der Verwendbarkeit und auf der anderen Seite in der Nettigkeit und der Liebenswürdigkeit, oder wie immer man das ausdrückt. Aber jetzt so ein knappes, kurzes, lebendiges und unmittelbar lebendiges Wort für das, was wir mit Gutheit meinen, haben wir nicht. Und das finde ich schade. Sollte mal ein Dichter irgendwas erfinden. Nein, nein, sondern es sollte nur einen richtigen Namen haben. Deswegen sage ich die Dichter.
Also der Gute ist Gott?
Ja, ja, er ist die Güte in Person, das ist ganz klar.
Ich kann es nur vermitteln, wenn ich göttlich spreche und Sie göttlich hören. Also wenn er es zugleich offenbart, Ihnen und mir. Schon, ich kann es aussprechen, ja. Aber wenn er selber spricht, in Ihnen und mir, ja. Dann offenbart sich Gut.
Das ist schon wahr, ja, widerspreche ich nicht. Jetzt hätte ich nur gern dafür auch jetzt noch ein menschliches Wort. Weil so wie man sagte, die Bibel ist Gottes Wort in Menschenworten. Und für mich kommt ein ganzes Stück nah ran, aber das ist halt auch verbraucht, also das Wort das Heilige oder so. Also wenn ich jetzt nicht heilig sage im Sinn von moralischer Olympianorm oder so, sondern wirklich ganz schlicht als eben diese Göttlichkeit, also ganz wie Sie sagen, diese Göttlichkeit, nicht als Wort für die Göttlichkeit, das Wort der Heilige oder das Heilige.
Ja. Also wahrhaft menschlich wird das Wort, indem Sie hörend, also auf Gott hörend.
Ja, ja. Ja, ja, nur wir müssen aber auch noch miteinander reden können, nicht? Und da kann man ja nochmal suchen. Nicht? Vielleicht fällt einem immer, eben, die Franzosen haben auch nur Bonté, das ist auch nicht besser. Nicht? Gut, das ist unsere Gutheit auch, nicht? Also, dass man da so ein kurzes Wort hat, aber so.
Die ganzen Abstufungen da. Also ja, im Idealfall ist es schon dann so, dass ich mit Gott rede und Sie hören, ja. Und dann wäre es ja 100%. Aber ja. Das Ganze dazwischen, wie erkläre ich das dann?
So ist es.
Dann nur zu 5% da.
Ja, das ist eben genau der Punkt. Also deswegen, ich liebe ja diesen Satz von Wittgenstein so, wissen Sie ja, du kannst Gott nicht mit einem anderen reden hören, sondern nur, wenn du selbst der Angeredete bist. Also diese Dimension, die ist völlig klar. Und darauf antworte ich in einem ersten Schritt. Ich kann den anderen zwar nicht, also ich kann ihn hören, sehen, das kann ich schon, ich kann sehen, dass er hört, nicht? Aber was ich gern noch hätte, ist jetzt, welches Wort kann jetzt der und ich miteinander reden über das Gehörte? Also dass die eine Ebene gegeben ist, ist klar. Also ich höre Gott, insofern er mich anredet und ich mich dafür auftue. Okay. Kein Problem. Worum es mir nochmal geht, wenn man eben jetzt Lehrer ist oder Zeuge oder wie immer man das nennen will, dann brauche ich ja nochmal auch das Wort zwischen den Menschen. Und manchmal gibt es ja Wörter, die, in denen das vielleicht steckt, in Wirklichkeit auch nicht so drin. Aber wir nehmen es mit. Ich finde, dass das Wort Liebe, so sehr es zu allem missbraucht und sonst wie wird oder so, eben das ein Stück weit geschafft hat. Genau wie wir Farbennamen haben, die es geschafft haben. Es ist toll, dass wir so ein Wort wie Blau haben zum Beispiel. Und vorgestern habe ich in der FAZ gelesen, dass da Leute untersucht haben, dass es tatsächlich Sprachen gibt, wo es solche Eigennamen für Gerüche gibt, die es in unseren Sprachen nicht gibt. Wir haben also Duft und Gestank, aber sonst müssen wir immer auf die Subjekte zurückgreifen. Also die eben so und so riechen. Und das riecht jetzt zimtig oder das riecht so oder so. Gut, wir haben noch süßlich, für manche Gerüche kann man noch sagen. Aber sonst haben wir das nicht. Während bei den Farben, grün, zwar nicht grün, kommt ursprünglich von grünen Sprießen oder so. Aber das Wort blau ist wirklich einfach so da. Und das finde ich sagenhaft, dass wir da so ein unmittelbares Wort dafür haben, das gefüllt ist. Und so finde ich, haben wir also so ein Wort wie Liebe und Hoffnung, da geht es. Das sind auch abstrakte Wörter, aber die gehen. Und so ein Wort hätte ich gerne eben von irgendwem erfunden für das, was wir jetzt hier mit Gutheit meinen. Nur das wollte ich sagen, dass wir haben Gut, okay, nicht? Aber das Substantiv dazu, das fehlt mir, das ist verbraucht. Gutheit ist es nicht. Nicht?
Also, deshalb, mir scheint es entscheidend, ja. Die Unterscheidung zwischen Wort und Begriff. Mhm. Wort ist nur, gibt es nur in der Einheit mit der Person, Gottes selbst. Und Begriff ist das, was der Mensch in seinem Machtbereich tun und machen kann. Bezeichnen, also bezeichnen und Inhalt, also.
Ja. Ja, und dem folge ich nicht ganz. Da sind wir halt verschiedener
Aufsatz. Ja. Ich meine, natürlich, wir können Wort als Begriff benutzen.
Nein, will ich nicht. Ich will ihn als Namen benutzen.
Namen, in dem er selbst gegenwärtig ist.
Ja, oder, auch Dinge, auch Geschehnisse. Ist ja nicht bloß Gott wirklich. Jeder von uns ist wirklich.
Ja,
und deswegen hat jeder von uns einen Namen.
Ja, der Inhalt des Wortes ist nur in der Person, die spricht, gegenwärtig und da. Kann Sie nur verstehen, wenn ich auch Sie, Ihren Geist innerlich aufnehmen kann. Ich kann nicht verstehen, was Sie sagen.
Ja, das ist schon wahr. Trotzdem gibt es, also wir kommen, ich glaube, beim nächsten Mal dann nochmal ausführlicher drauf zu sprechen, über das, was so Begriff und Name, ich hatte das eine Wort schon zitiert, das genau in der Mitte vom Stern der Erlösung steht, dass eben die eigentlichen Mörder nicht Schall und Rauch sind, sondern Wort und Feuer, gegen Goethe gesagt. Ne? Wo Goethe sagen lässt, Schall und Rauch, Mephisto, glaube ich, sagt das irgendwo, oder sagt das Goethe selber, ich weiß gar nicht. Und dagegen wendet sich in aller Schärfe, oder Faust selber sagt es, ja richtig, Faust selber sagt es. Und dagegen wendet sich eben in der Mitte vom Ding der Rosenzweig und sagt, nein, es ist nicht Schall und Rauch, es ist Wort und Feuer. Wo das also hingehört. Und da, deswegen meine ich, dass da jetzt die Dichter hingehören und man deswegen dort anknüpfen kann, wenn der Aristoteles sagt, die Philosophen sind den Dichtern verwandt, weil sie es beide mit dem zu verwundern zu tun haben, mit dem Mirabile, weil das dorthin gehört. Also diese Dimension klassischerweise jedenfalls. Heute haben wir das Problem, sowohl in der bildenden Kunst wie auch in der dichtenden Kunst, dass zum Teil eben das dort nicht mehr beansprucht wird. Oder man sagt, nein, wir heben das auf und das andere ist irgendwie zu elitär oder zu komisch, das gibt es nicht. Also so wie Schiller dichtet man eben heute nicht mehr, nicht? In der Regel, sondern eben anders. Wie bringe ich jetzt hier was zur Sprache, wie sieht das aus? Das wäre die Frage. Und da haben Sie natürlich fürs letzte Recht gar keine Frage. Ich widerspreche Ihnen nicht. Ich will nur sagen, ich suche noch was anderes außerdem noch. Klar ist es eigentlich nur in dieser Begegnung da. Deswegen gibt es ja auch die Formel, die heißt, der Mensch lernt vom Menschen reden und nur von Gott schweigen. Das ist auch nochmal so ein Satz aus dieser Tradition, dass das wirkliche Schweigen, also das beredte Schweigen, das gefühlte Schweigen von dort her ist. Und dann kann das natürlich auch zwischen Menschen leben, wo man sagt, dass wirkliche Freundschaft gerade darin besteht, dass man miteinander schweigen kann. Oder so. Junge Leute kapieren das nicht immer. Ich habe mich so amüsiert. Ich war ja mit so einer Gruppe von Schülern da in Rom und dann gingen wir so an so einer lauten Bar vorbei und ich sagte so zu dem Mädchen daneben mir, also in dem Krach, da kann man überhaupt nichts mehr reden, sagte, ja, das ist was für alte Ehepaare, weil die sowieso nicht miteinander reden. Ich habe dazu nichts gesagt, ich habe mir nur gedacht, ja, ich würde was anderes dazu sagen.
Ich kann mich noch erinnern, um Gottes Willen, wenn wir dazu sind, dass wir nicht mehr miteinander reden, die ganze Bahnfahrt.
Ja, ja, aber das ist eben kein ist eben. Ja, nein. Nee, es ist nicht.
Kann man sich aber vorher nicht vorstellen.
Kann man sich nicht vorstellen. Genauso. Ja, ja. Also sowas meine ich. Also das würde da schon hineingehören. Und wo kriege ich dann die Sprache her, die da auftaucht? Und da gilt eben, wie Ihnen gesagt, das sind also wirklich diese drei Ebenen nach diesem späten Schelling-Wort. Das erste ist, also ich erinnere mich, es wird erzählt. Und das ist also diese dritte Person und die Aussagesätze. Und dann habe ich in der Mitte das Miteinander argumentieren und dann habe ich nochmal den Lobgesang. Also es geht einfach auf die drei Formen zurück. Die Schöpfung ist die Vergangenheit, die wird erzählt. Und die Offenbarung ist die Gegenwart, in der ich jetzt stehe, die hier wahrgenommen wird im Gegenüber. Und dann gibt es eben die Eschatologie, die Erlösung, die sieht er als die zukünftige, die ist noch nicht da. Da gehört dann die Hoffnung hin. Nicht? Können Sie sagen, es beginnt also mit dem Dank, würde ich sagen, als erstes. Dank ist ja Gedenken und Erinnern. Und dann kommt jetzt für ihn als nächstes die Gegenwart des Miteinanderredens und dann kommt so im Lobpreis der Ausruf in die Zukunft, während ich an die zweite Stelle die Zukunft stellen würde, also das Hoffen, das Erwarten und das Bitten und an die dritte Stelle die Gegenwart des Lobpreises, dieser einfach der Gegenwart. Und da treffe ich mich dann wieder mit ihm, er ordnet der Gegenwart auch die Offenbarung zu und die Offenbarung der Gegenwart. Gegenwart heißt wirklich einander begegnen, hat man schon angesprochen, dass Gegenwart nichts mit Warten zu tun hat, sondern da steckt Wärts drin, also es ist einfach doppelt gemoppelt. Wärts ist genauso ein Wort wie gegen. Bei Buber kann man noch lesen, es hat was mit Warten zu tun oder entgegenwarten, das stimmt nicht. Sondern sprachlich ist es einfach doppelt gegen. Nochmal, dass da drin steckt. Das Aufeinandertreffen, das ist es eigentlich. Kontingent, nicht? Es berührt. Es trifft zusammen. Das wäre Ort. Und von dort her muss ich denken und nicht von der ewigen Gegenwart des Denkens, sagt er. Da geht eben genau das verloren, dieses Moment der Zeit, der Erwartung, die hier hineingehört. Und Erwarten ist ja offenbar tatsächlich der schwierigste Punkt, denn darum geht es ja gerade. Das Paradies geht verloren, weil nicht gewartet wird. Und Kafka notiert dann, wir sind noch nicht wieder im Paradies, weil wir immer noch zu ungeduldig sind. Wo sich das zeigt, muss man jetzt wieder sich fragen. Mir fällt dazu ein, dass eben bei den Chassidim da einer der Tzaddik sagt, dass eben der Messias deswegen nicht gekommen ist bis jetzt, und so steht es auch irgendwo im Talmud, glaube ich, sagt er dann auch, weil Israel den Schabbat nicht hält. Und das ist ja wiederum die Ungeduld, die das verweigert, weil man dann nicht warten will, bis wieder auf den Montag, wo übrigens das auch dann genau anspricht, zum Beispiel Rosenzweig, dass er sagt, ich darf eben nicht bloß zum Sabbat nicht die Geschäftsbriefe nicht aufmachen, sondern ich darf sie mir auch nicht vorlesen lassen. Während es natürlich so trickreiche Juden gibt, die haben gesagt, ja, der Schabbesgoy macht, schneidet mir es auf und liest es mir vor und dann habe ich das Gesetz nicht verletzt. Nicht? Sagt er, nee, so kann es nicht gehen. Sondern was ich da nicht aufmachen darf, darf ich auch nicht hören. Sollten sich Christen auch sagen, sollen am Sonntag soll man keine Steuererklärung ausfüllen. Weil wir haben es ja nicht so mit der Sabbatruhe, nicht? Sondern das hängt so mit zusammen, behaupten jedenfalls die Priester, sie hätten da eigentlich zu arbeiten, dabei feiern sie ein Fest, arbeiten sollen sie vorher, den sollen die Predigt am Tag vorher machen, nicht? Und so die Geschichten. Aber so reden die dann, nicht? Und so gehört auch bei den Jesuiten, war der Villatag, wo man nicht arbeitet, war der Donnerstag. Den gab es auch ganz früher auch in dieser Hochschule noch, am Donnerstag eben. Weil dann so der Sabbat so einriss, hat man gesagt, wir können nicht zwei feiern, dann streichen wir den Donnerstag. Ne? Weil der Sonntag eigentlich ein Tag war, an dem dann nochmal Gottesdienst anstand. Wobei Gottesdienst ja eigentlich nicht heißt, wir dienen ihm, sondern er dient uns. Das heißt ja eigentlich Gottesdienst. Nicht? Er lädt uns hier ein, er deckt den Tisch. Also, dass das nochmal geschieht, aber da steckt dann so dieser Gedanke drin. Deswegen haben wir dann einen Unterschied gemacht zwischen freien Arbeiten und knechtischen Arbeiten. Und die freien Arbeiten, die freien Künste, die darf man also auch am Sonntag tun und dann rutscht da alles Mögliche runter, während dann die Juden da präziser sind. Und sagen, nein, also alles, was mit Geschäft oder was zu tun hat, darf nicht sein, weil dieser Tag, da haben wir den Mut zu dieser Armut. An diesem Tag wird jetzt nicht verdient oder gearbeitet. Und deswegen sagen die ja doch immer, wer den Sabbat hält, kriegt die Prinzessinnenseele der Prinzessin Sabbat. Wer das auf die Zeit beibehält. Und da können sich die Christen ein Stück von abschneiden. Schönen Dank. Bis nächsten Freitag.